Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
Wie viel Stress und Aufregung darf es zum Saisonende sein? Tschaikowski und Planitzer antworten mit ja. Und darüber sprechen wir hier in der Flugshow, eurem Podcast zum Skispringen. Die letzten Wettkämpfe der Saison, einer besonderen, aufregenden Saison, sind heute, wir zeichnen am Sonntagnachmittag auf, zu Ende gegangen. Ja, und wer gedacht hat, ach komm, lassen wir die Saison entspannt ausrollen und freuen uns noch auf sportliche Wettkämpfe. Der hat natürlich auch sportliche Wettkämpfe gesehen, aber sehr, sehr viele Geschichten drumherum, die geschrieben wurden und über die wir hier in der Flugshow sprechen wollen. Und ja, Louis, der Gernot Clement hat es natürlich clever gemacht, dass er er hat ein Näschen gehabt. Gernot hat es antizipiert. Er hat heute leider keine Zeit, so zumindest die offizielle Version. Und deswegen, Louis, dürfen wir beide uns mit dem beschäftigen und rumschlagen, was da so passiert ist. Wahnsinnig viel ist passiert. Deswegen werden wir versuchen, für euch das jetzt alles schön stimmig auf einen Punkt zu bringen. Ich bin Tobias Ruf von Chiemgau24 und Gott sei Dank ist er da von skispringen.com. Louis Holuch, der etwas müde aussieht.
Ja, Jivio oder Privet, wie der Russe sagt. Grüße dich, Tobi, Grüße an alle da draußen und ja, du hast es richtig erfasst, das Saisonfinale hat mich geschafft.
Es hat dich geschafft und hey, klar, weißt du, es geht dann, man ist ja zu so einer Saison hinten raus dann irgendwann auch müde und dann passiert so unglaublich viel. Ja klar, und dann ist natürlich noch die Zeitumstellung, also nochmal eine Stunde weniger Schlaf, wenn schon denn schon dann, Louis,
ja? Volle Lotte, ja. Also und dann wälzt der österreichische Kollege das auch noch auf uns ab. Aber gut, wir wollen uns nicht beschweren, wir machen es freiwillig. Also von daher, lass uns loslegen.
So ist es. Und wir mögen Gernot trotzdem noch. So, legen wir los, Louis, und fangen mit dem Thema an, über das nicht nur die Skisprungszene an diesem Wochenende gesprochen hat. Die Bilder sind um die Welt gegangen, weil es wirklich schreckliche Bilder waren, die, boah, ja, wenn ich es mir jetzt heute noch anschaue, immer noch ein sehr, sehr ungutes Gefühl geben. Ihr wisst, wovon ich spreche. Es geht um den Sturz von Daniel André Tande, den wir gleich zu Beginn im Endeffekt der Wettbewerbe in Planitzer. Wir reden hier vom Probedurchgang. Also es war relativ am Anfang. Die Qualifikation war am Tag vorher, da ging noch alles gut. Aber dann im Probesprung am Donnerstag, da ist uns der Schock durch die Glieder gefahren. Also Daniel André Tande ist direkt nach dem Absprung, hat es ihn komplett zerrissen in der Luft. Er ist gestürzt, er ist mehrfach auf dem Hang aufgeprallt, musste sofort ins Krankenhaus gebracht werden, in ein künstliches Koma versetzt werden. Über all das wollen wir jetzt mal genauer sprechen. Und Louis, ich würde sagen, wir gehen zum Ursprung zurück. Der Sturz von Daniel André Tande, man könnte natürlich meinen, weil wir natürlich gleich auch noch über das Thema Wind sprechen, dass das ein Faktor war, war es in dem Fall aber nicht. Der Sprung und der Fehler und der fatale Sturz hat dann doch technische Ursachen. Vielleicht kannst du uns ganz kurz erklären, was ist denn da wirklich passiert?
Also eine Sache vorab, bevor ich richtig loslege, wir haben das Glück, dass wir auch eine Stimme von Alex Stöckel dazu bekommen haben. Das heißt, im Grunde sind nicht wir diejenigen, die das erklären, sondern der Chef höchstpersönlich. Also die Grundursache von dem Sturz war tatsächlich leider Gottes ein technischer Fehler von Daniel André Tande. Er hat nach dem Verlassen des Schanzentisches den linken Ski zu sehr aufgekantet. Also er hat den Ski nicht plan in der Luft geführt, so wie es eigentlich der Fall sein sollte, sondern so aufgekantet, dass dieser Ski sogenannte Oberluft, also sprich Luft von oben bekommen hat, so dass der dann leider nach unten weggeklappt ist. Und genau in dem Moment war es für ihn dann leider Gottes zu spät, also er hat keine Chance mehr gehabt, den Ski zurückzuholen und damit auch den Sprung mehr oder weniger zu retten. Und man hat ja dann gesehen, dass er ja quasi spiralförmig nach unten hin abgestiegen ist. Er hat ja sogar noch versucht, die Arme vors Gesicht zu reißen, weil er jetzt wusste, okay, es geht dahin und vielleicht wird er sogar noch von seinem eigenen Ski getroffen. Aber ja, es ging halt einfach alles zu schnell. Also ihr müsst euch auch vorstellen, er ist damit über 100 Stundenkilometer unterwegs und die Reaktionszeit ist so kurz, dass du keine Chance hast, das wirklich, wirklich zu retten. Und ja, also so eindrücklich wie die Bilder fand ich halt auch leider den Klang des Ganzen. Also man hat ja richtig über die Außenmikrofone gehört, wie er aufgeschlagen ist. Also das fand ich fast noch viel beklemmender. Ja, und du hast schon gesagt, wie er dann den Aufsprunghang nicht nur einmal, sondern mehrmals aufgeschlagen ist. Ja, schon wirklich, wirklich krasse Szenen, auch wirklich der erste wirklich heftige Sturz auf dieser Schanze. Aber wie dann reagiert wurde seitens des medizinischen Personals, dass er in unter einer Stunde die ja knapp 100 Kilometer nach Ljubljana ins Krankenhaus gekommen ist, das war wirklich auch schon bemerkenswert.
Absolut. Ja, bemerkenswert und mehr als positiv bemerkenswert ist dann letztendlich auch das, was jetzt als erste Diagnose im Endeffekt dieses ganzen Unglücks feststeht. Denn es grenzt an ein Wunder, was bei ihm bislang diagnostiziert wurde. Also man hat ihn in ein künstliches Koma versetzt, das vielleicht vorneweg. Luis klingt auch dramatischer, als es ist.
Richtig, also man hatte letztendlich die Wahl, ob man ihn sozusagen wach lässt. Das wäre allerdings vielleicht für sein Gehirn, fürs Nervenzentrum und vor allem für die Schmerzempfindung sicherlich von Nachteil gewesen, weil er hat mit Sicherheit ziemliche Schmerzen bei dem, was da passiert ist. Und deswegen hat man gesagt, okay, einfach um den Körper zu entstressen, versetzt man ihn in dieses künstliche Koma und schaut dann, was die Untersuchungen ergeben und holt ihn dann wieder zurück sozusagen.
Ja, danke dafür. Dann zur Diagnose. Das, was bislang feststeht, und er liegt ja jetzt auch schon einige Tage tatsächlich in der Klinik, ein Schlüsselbeinbruch und eine leichte Punktierung der Lunge. Und anhand der Bilder, die wir gesehen haben, ist es. Es grenzt nicht an ein Wunder, es ist ein Wunder. Weil wenn wir gesehen haben, welche Stöße, welchen Aufprall der Nacken abbekommen hat, was da mit der Wirbelsäule passieren kann, es ist eigentlich wirklich ein Wahnsinn, dass er nur in Anführungsstrichen damit davonkommt. Also wer die Bilder gesehen hat, wird sich auch denken, da hat er wirklich seinen zweiten Geburtstag gefeiert, weil da hätte alles bis zum Allerschlimmsten passieren können.
Vor allem, wenn wir dann gehört haben, dass sie ihn quasi ja vor Ort oder noch im Auslauf mehr oder weniger zurückgeholt haben, also reanimieren mussten. Also es war schon extrem an der Grenze und ja, also er hat da wirklich alle Schutzengel gehabt, die man haben kann, wobei ich wie gesagt auch der Meinung bin, dass dadurch, dass er ja noch im Sinkflug quasi reagiert hat und versucht hat, irgendwie so sanft in größtmöglichen Anführungszeichen gesetzt zu fallen, wie es geht, also er ist ja quasi mit der linken Körperseite aufgeschlagen und nicht etwa frontal oder auf dem Rücken oder auf dem Kopf sogar, das hat sicherlich auch seinen Teil dazu beigetragen, dass es so glimpflich ausgegangen ist jetzt.
Absolut. Genau, es wurde jetzt am Samstag wurde der Aufwachprozess eingeleitet. Wer jetzt aber denkt, man drückt da an zwei, drei Geräten, verpasst ihm eine Infusion und er ist wieder da. So schnell geht die Sache nicht. Wir sind jetzt Stand Sonntagnachmittag. Also ich habe das letzte Update von 11.37 Uhr. Und da heißt es eben, es ist ein zeitaufwendiger Prozess. Er ist weiter in Ljubljana. Man geht jetzt diesen Aufwachvorgang sehr behutsam an. Und ja, die Teamärztin der Norweger spricht weiterhin davon, dass die Situation sehr stabil ist. Mit diesem ganzen Aufwachprozess sei auch keine Dramatik verbunden. So wird sie zitiert. Und ja, man, denke ich, wird da jetzt sich auch alle Zeit nehmen. Und dann werden wir häppchenweise in den nächsten Tagen und Wochen erfahren, wie es ihm geht und wie der Prozess weitergeht. Was es natürlich auch für Spuren im Kopf bei ihm hinterlassen hat. Das wird die Zukunft zeigen. Ich glaube, das war so heftig. Da bleibt auf jeden Fall was hängen. Aber wollen wir nicht zu sehr spekulieren. Wir sind heilfroh, dass er da wirklich so glimpflich davon gekommen ist und wünschen an dieser Stelle natürlich alles Gute und nur das Beste. Und ja, klar, wenn so ein Unfall am Donnerstag passiert, Mittwoch ging die ganze Geschichte in Planitzer los, ihr wisst es, man hat auch diesen ganzen Wettkampfprozess in Planitzer noch um ein Springen verlängert und dann passiert schon am Donnerstag so etwas. Das führt natürlich dazu, dass das im Endeffekt über allem schwebt. Dann hat natürlich der Prozess auch noch einsetzen müssen, dass man mit dem Wind große Probleme hatte. Das war vor allen Dingen am Freitag der Fall und dann am Samstag. Gerade das Thema Samstag, Teamspringen, hat dann für ja sehr, sehr viel Aufregung gesorgt. Es ist zum Abbruch gekommen des Teamspringens, war eine extrem zähe Angelegenheit und wie ich finde und was anhand der Reaktionen auch der Aktiven selber natürlich auch offensichtlich ist, da hat sich die Jury nicht mit Ruhm bekleckert. Luis, was nimmst du mit aus vor allen Dingen dem, was am Samstag passiert ist? Ich finde, Freitag hat man es tatsächlich im Rahmen der Möglichkeiten noch ordentlich runtergebracht. Da hat man gesagt, okay, wir verzichten auf die Qualifikation, wir fangen an mit 67 Springern und schauen, dass wir den Wettbewerb runterkriegen. Das war für mich alles gut. Man hat es ausgereizt, aber nicht überreizt. Hat man es am Samstag überreizt, deiner Meinung nach?
Hundertprozentig, ja. Vor allem, wenn man jetzt bedenkt, wie die Vorgeschichte war. Also Donnerstag halt mit dem Sturz schon einmal, der allen an die Substanz und an die Nerven gegangen ist und dann Freitag eben dieses Hin und Her und diese Warterei auch nochmal und dass man dann nicht frühzeitig oder zum richtigen Zeitpunkt über seinen eigenen Schatten springen kann und sagen, okay Leute, es hat heute einfach keinen Sinn, wir sind jetzt schon, weiß ich nicht, 2 Stunden oder so dabei und es passiert nichts. Also das fand ich wirklich schon extrem schwach. Also für mich fehlte da die Lernkurve innerhalb der Jury, die es eigentlich auch gar nicht brauchen dürfte, weil, sind wir ehrlich, die Herrschaften, die da in der Verantwortung sind, machen den Job seit Jahren und von denen erwarte ich mir dann, dass das Ganze schon besser gehandelt wird und nicht, dass quasi erst ein Aufstand der Trainer erfolgen muss, dass man sich dazu entschließt, jetzt brechen wir den Wettkampf aber doch ab, es hat ja doch keinen Sinn. Also das fand ich sehr schlecht gelöst.
Genau. Bevor wir zum Aufstand der Trainer kommen, was eine sehr, sehr große Geschichte, meiner Meinung nach, auch hinten raus ist, der Saison, weil wir sowas auch sehr selten sehen. Vielleicht kurz für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, die Situation erläutert. Also es war dann wirklich am Samstag so, dass immer wieder extreme Windböen reingezogen sind in die Anlage in Planitzer. Also ihr könnt es euch so vorstellen, es ist guter Wind, man könnte springen, aber in der Zeit, in der man den Springer abwinkt, bis er den Tisch verlässt, hätte jederzeit wieder eine Böe mit einer Stärke von 5 bis 6 Metern pro Sekunde da reinziehen können. Und wir reden hier von 5 bis 6 Meter und das ist einfach, da kann es lebensgefährlich werden. Und es hat knapp 2 Stunden fast gedauert, da waren erst 25 Athleten unten. So, und da hat man, wie du schon richtig gesagt hast, einfach gesagt, ja gut, wir schauen jetzt mal und lassen uns da die Zeit. Und die Athleten mussten teilweise oben warten und warten und warten. Für mich natürlich steht da symbolisch für all das, was passiert ist, Marius Lindwig, der auch jetzt das ganze Wochenende wieder Probleme hatte. Erinnert euch, er hat freiwillig auf die WM verzichtet, weil er sich nicht bereit gefühlt hat fürs Skifliegen. Also wer denkt, naja gut, es sind ja Skispringer, dann gehen die dahin und machen das. Das ist ein extremer psychischer Stress. Und gerade wenn man sich nicht so gut fühlt, wird es immer stressiger. Dann passiert das mit deinem Teamkollegen, mit Tande. Und dann sitzt du da am Samstag oben und merkst natürlich auch, wie dir der Wind um die Ohren pfeift. Und hast auf der anderen Seite eine Jury, die auf Teufel komm raus dieses Ding nach unten drehen will. Und das ist natürlich fatal. Mit den Bildern, die wir von Tande noch im Kopf hatten, dass man da im Endeffekt auch ein unkalkulierbares Risiko eingegangen ist. Weil wenn es einmal falsch läuft mit einer Windböe, dann haben wir ein richtiges Problem. So, das zur Einordnung. Und Luis, dann, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, ist eine Dynamik entstanden innerhalb der Teams, die wir so extrem selten sehen. Und in dem Fall haben wir auch gesehen, dass sich Nationaltrainer dazu entschlossen haben, ihre Wettbewerber aus dem Wettkampf zu nehmen.
Genau. Der erste von denen war tatsächlich Stefan Horngacher, der deutsche Bundestrainer, der schon quasi in der vorletzten Pause gesagt hat, wir sind raus, wir machen nicht mehr mit, weil die Bedingungen einfach für unsere Springer nicht zumutbar sind. Vor allem Markus Eisenbichler im Speziellen, der ja mit einer Knieverletzung in das Wochenende gestartet ist. Und sind wir ganz ehrlich, wir sprechen hier von dem Teamspringen, was das Unwichtigste in der ganzen Saison ist. Und auch gerade für Deutschland ging es um nichts mehr. Also warum sollte man da sinnlos Haut und Knochen quasi passieren? Und Horngacher hat schon in diesem Interview auch geschildert, dass die Spannung auf dem Trainerturm extrem hoch war, ja, dass viel diskutiert wurde, große Unzufriedenheit herrschte, während Sandro Pertile kurz danach immer noch davon sprach, dass man als Jury sehr verantwortungsbewusst handelt. Fand ich zu dem Zeitpunkt schon schwierig. Dann fand ich es allerdings wiederum gut, dass sich Alex Stöckel auch bereit erklärt hat, ein Interview im ZDF zu geben. Und der hat gesagt, er findet es überhaupt nicht nachvollziehbar, wie hier agiert wird. Und gerade Marius Lindwig im Speziellen, der jetzt am Sonntag auch nicht gesprungen ist, der hat 17 Minuten da oben drauf gewartet, dass es endlich losgehen kann. Der ist 5, 6, 7 Mal vom Balken wieder rauf und wieder runter gerutscht. Und wenn es so stimmt, was Stöckel sagte, konnte er quasi nicht mal aus seinem Sprung, aus seinem Material raus, aus seinem Sprungsystem quasi raus und sich nochmal von vorne vorbereiten. Das konnte erst dann geschehen, als die Jury auf Druck der Trainer eben diese vorletzte Pause dann angekündigt hat. Und dass es danach nochmal einen Versuch gab, den Wettbewerb quasi neu zu starten, so nach dem Motto, ach, dann machen wir halt ohne Deutschland weiter und dann auch Norwegen, die dann zurückgezogen haben. Also spätestens dann sprechen wir nicht mehr über das Thema Verantwortungsbewusstsein und über Chancengleichheit und Fairness schon mal gar nicht.
Ja, Werner Schuster hat heute, er ist ja Co-Kommentator bei Eurosport, er hat von Psychoterror gegen Lindwig gesprochen. Und ich finde, ist natürlich ein hartes Wort, aber es trifft's ja. Also 17 Minuten, da kriegen wir einen halben zweiten Durchgang runter. So, aber und wenn wir eine extrem hohe Frequenz haben, kriegen wir in 17 Minuten bis zu 20 Springern runter. Also das ist natürlich eine absolute Frechheit, die da passiert ist. Und auch in dem Hintergrund, wenn wir jetzt von einem Teamfliegen bei einer WM sprechen oder bei Olympia, wo man sagt, hey, hier geht's um alles, hier geht's um die großen Titel. Wir müssen die runterbringen. Okay, selbst dann ist es grenzwertig. Aber hey, Saisonfinale, Norwegen, dass Norwegen den Nationencup gewinnt, stand ja so gut wie fest. Dass Polen Zweiter wird, auch das stand so gut wie fest. Oder das stand mehr oder weniger fest. Und dass Deutschland Dritter wird ebenfalls. Also abbrechen und sagen, und gut ist. Und man hat ja dann letztlich eine Lösung gefunden, hat gesagt, wir holen dieses Team-Event nach am nächsten Tag. Die Wetterprognose war günstig. Und dann hat man gesagt, schieben wir es vor das letzte Einzel und ziehen es dort in einem Durchgang durch. Ob es das auch gebraucht hätte, steht auf einem anderen Zettel. Aber das Verhalten, uns hat von Jan auch eine entsprechende Frage erreicht. Wie beurteilt ihr die Leistungen der Jurys in Tschaikowski und Planitzer? Tschaikowski kommen wir später noch dazu. Auch da gab es ja ein bisschen Trouble mit den Bedingungen. Aber du hast es, glaube ich, sehr gut auf den Punkt gebracht. Das war verantwortungslos. Und ich hoffe, dass sie da wirklich Lehren draus ziehen, weil wenn die Aktiven ihre Leute zurückziehen müssen, weil es nicht mehr anders geht, dann sind wir an der Grenze überreicht. Haben wir eine Grenze erreicht, wenn nicht sogar überschritten.
Ja, und was mir dann auch in dem Zuge auch gar nicht gefallen hat, war dann dieses abschließende Juryradio, also diesen Funk, den man am Ende dann gehört hat, zwischen Burek Sedlak und Sandro Pertile, wo Burek Sedlak dann auch gesagt hat, ja, Sicherheit hat die erste Priorität, wir müssen jetzt an der Stelle abbrechen. Und dann Sandro Pertile auch noch sagt, man hätte einen guten Job gemacht. Also puh, ich meine, wir sollten es jetzt hier nicht unbedingt als Kontrollorgan aufstellen, aber wenn das Gerede schon eine halbe Stunde vorher angefangen hat, dann sollte man jetzt vielleicht nicht noch zusätzlich Öl ins Feuer gießen.
Also es wäre so gewesen, wenn Gernot Clement bei der Auflösung unserer WM-Thesen gesagt hätte, er hätte einen guten Job gemacht.
Ja, genau. Oder er hätte uns den Thesentitel weggeschnappt. Ja, genau. Richtig.
Genau. Okay. Gut. Ja, also würde ich sagen, dass was uns da wirklich jetzt beschäftigt hat, außerhalb des Sportlichen, haben wir damit, glaube ich, ganz gut und umfassend besprochen. Ja, und Luis, lass uns jetzt dann natürlich über das reden, was auf den Schanzen passiert ist. Weil, also, wer noch einmal Kleinschanzen-Karle sagt, der kriegt eine Watschen nach der anderen. Weil was Karl Geiger hier wieder hingelegt hat, irre. Irre.
Ja, ich meine, uns haben ja nach Oberstdorf schon die Worte gefehlt. Ich weiß ja gar nicht, wie man jetzt noch anknüpfen soll. Also ich meine, die Leistungen haben für sich gesprochen. Und ja, wenn du in einer Saison den Skiflug-Weltmeistertitel holst und noch den Skiflug-Weltcup als Sonderwertung, ja, also spätestens dann sollte auch der Letzte verstanden haben, dass das mit dem Kleinschanzen-Karle wirklich Fake News sind, wie ein ehemaliger Präsident sagen würde.
Ja, absolut. Schauen wir auf die Bilanz von Karl Geiger, die er uns jetzt hingelegt hat, wirklich sehenswert. Ich meine, natürlich auch ein Skiflug-Weltcup, der außergewöhnlich ist, weil er innerhalb von 4 Tagen oder von 3 Tagen mehr oder weniger, wenn wir uns das Einzel anschauen, entschieden wurde. Wir haben ja erst das zweite Skifliegen überhaupt gesehen in dieser Saison. Und die Ergebnisse der WM in Planica, die Karl Geiger auch gewonnen hatte, die fließen nicht ein in den Weltcup. Deswegen war im Endeffekt Beginn und Ende in der jetzt abgelaufenen Woche in Planica. Und Karl Geiger ist dann im allerersten Springen ist er Dritter geworden und hat dann 2 Siege im Einzel noch folgen lassen und mit der Mannschaft gewonnen. Also ja, Karle, so hinten raus, 4 Wettbewerbe, 3 Siege, 1-mal Dritter, kann man so machen. Er hat dann auch die Planica 7-Wertung, also dort werden so ein bisschen im Pendant zu Willingen 5, dort werden die Sprünge aufaddiert und werden zusammengefasst. Die hat er auch gewonnen, da hat er noch ein kleines, schönes Preisgeldchen gewonnen. Und holt sich noch die kleine Kugel, ist Skiflug-Weltmeister, hat 4 Medaillen bei der WM geholt. Es ist einfach ein Wahnsinn. Und er hat uns jetzt mal wieder gezeigt, wenn das Flugsystem passt und wenn bei ihm alles stimmt, wenn er körperlich fit ist, wenn er mental fit ist, ist er einfach bombenstark. Und er bringt dann eben auch die Dinger runter auf Knopfdruck, wie er es braucht. Und das ist wirklich sensationell. Und wenn wir bald über, was heißt bald? Wir werden in einigen Monaten wird's um die Wahl zum Sportler des Jahres gehen. Klar kommen noch Olympische Spiele in Tokio, hoffentlich. Das sind natürlich auch dann immer automatisch welche in der Verlosung. Aber wenn da der Name Karl Geiger nicht irgendwo in irgendeinem Ranking auftaucht, dann brauchst du die Wahl nicht mehr abhalten.
Ja. Schließe ich mich vollumfänglich an. Und weil du am Anfang unseres Podcasts das Thema Geschichten erwähnt hast, möchte ich das jetzt hier auch nochmal mit einbinden. Also er hat ja im Grunde genommen 3 Geschichten geschrieben. Die erste war einmal dieses kleine Materialmalheur, was ihm da noch passiert ist, dass so ein Plastikteilchen an seinem Schuh kaputt gegangen ist und er das notdürftig mit so einem Metallring irgendwie geflickt hat. Ingenieur Karle, da wären wir wieder beim Thema. Dann das zweite natürlich, wie schon in Oberstdorf, wenn du den Geiger-Karle als Schlussspringer hast, kannst du dir eigentlich sicher sein, ja, die Medaille ist fix gebucht oder in dem Fall halt der erste Platz. Und dann noch natürlich diese historische Dimension, die dieser erste Platz im Teamwettbewerb hatte, weil ich habe dann mal nachgeschaut, wann Deutschland das letzte Mal in Planica ein Teamfliegen gewonnen hat. Das war im Jahr 2002, ja, also noch in einem Land vor unserer Zeit so gefühlt. Und die 4 Herren, die damals mitgesprungen sind, waren Hans-Jürg Jäckle, Michael Uhrmann, Martin Schmidt und Sven Hannawald. Also allein das erzählt ja schon, wie lange das her ist. Coole Geschichte.
Absolut coole Geschichte. Und ja, taktisch auch wieder voll aufgegangen vom Bundestrainer, der im Gegensatz zu anderen Nationen im Teamspringen die beiden Besten hinten rausgesetzt hat. Da haben wir andere Konstellationen gesehen, bei den Slowenen zum Beispiel, wo Bob Pavlovcic vorne weggesprungen ist, oder bei den Österreichern mit Daniel Huber. Hat funktioniert. Die deutsche Mannschaft hat da den Sieg geholt. Und ja, so die zweite Personalie, die dann im Endeffekt auch so ein bisschen im Vordergrund stand und mit Karl Geiger eben um auch die kleine Kugel und auch um Planitzer 7 so gekämpft hat, war Ryoyo Kobayashi, der jetzt hinten raus, was die Saison angeht, sich echt wieder zurückgemeldet hat. WM hat nicht so ganz funktioniert. Danke dafür, Ryoyo, weil du mir die These kaputt gemacht hast. Aber das soll ja in diesem Podcast passieren, dass Thesen nicht aufgehen. Ja, Ryoyo Kobayashi, er hat ja mit der Materialänderung so zu Saisonbeginn zu kämpfen gehabt. Das hat man deutlich gespürt. Auch das Selbstverständnis war weg. Aber das, was wir jetzt auch in Planitza gesehen haben und hinten raus, ich glaube, den müssen wir in Richtung Olympiasaison schon wieder auf dem Zettel haben. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, was er uns geboten hat.
Ja, aber sowas von. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass du ja in unserer WM-Rückblicksfolge gesagt hast, schade, dass er es nicht mehr so richtig zeigen kann in dieser Saison, dass er jetzt wieder zurück auf den Dampfer ist. Dafür lief es ja jetzt an dem Wochenende ganz okay, möchte man mal sagen.
Er hat es schon nochmal gezeigt, ja.
Absolut, ja. Und man hat es ja auch gesehen, dass er sich wieder deutlich, deutlich wohler fühlt, mit viel größerem Selbstbewusstsein auch springt. Und man muss natürlich auch dazu sagen, der Mann ist auf dieser Schanze den Schanzenrekord von 252 Meter geflogen vor 2 Jahren. Also Ryoyo Kobayashi und diese Schanze, das passt auch einfach. Und ja, also ich möchte mal an der Stelle noch so ein bisschen Partei für ihn ergreifen. Ich finde es fast ein bisschen unfair, dass man dann auch in der Skiflugwertung sagt, ja, okay, wir legen die Zahl der Siege da irgendwie zugrunde bei Punktgleichheit. Also bei 3 Wettkämpfchen, Leute, muss nicht unbedingt sein, weil Ryoyo hätte sich es genauso verdient gehabt wie Karl.
Absolut, bin ich voll und ganz bei dir. Er hat den Auftakt gewonnen, dann wurde er 2x Zweiter. Und ist auch mit der japanischen Mannschaft aufs Podest gesprungen. Das haben wir so auch noch nicht gesehen in dieser Saison. Sie waren wirklich oft sehr weit weg von den Podestplätzen, aber haben da mannschaftlich auch wirklich eine sehr, sehr starke Leistung gezeigt. War keiner dabei, der ausgelassen hat. Und sie haben dann jetzt hinten raus ein Podest geholt. Hey, und ich meine, die sind seit Monaten in Europa. Die waren nicht einmal zu Hause, was das auch für ein psychischer, mentaler Stress ist. Da kann ich echt nur den Hut, den ich nicht aufhabe, davor ziehen, dass sie dann hinten raus nochmal so die Energie bündeln und werden jetzt mit einem sehr, sehr guten und tollen Gefühl nach Hause, nach Japan fliegen. Endlich sei ihnen vergönnt. War ein toller Abschluss. Und einen Titel hat Ryoyo Kobayashi doch gewonnen in dieser Saison, Louis. Weißt du, was ich meine?
Nee, jetzt stehe ich ehrlicherweise auf dem Schlauch.
Genau, ich weiß es auch nur dadurch, dass unser Spezi, der Andi Goldberger, darüber heute gesprochen hat im ORF. Und zwar gibt es eine inoffizielle Wertung und das ist die Long-Distance-Wertung.
Ach ja, guck mal,
ja. Hätte ich drauf kommen können. Ja, ja. Genau, genau. Und die hat in dieser Saison, also da würden wir alle Meter, die gesprungen werden in Qualifikationen und Wettbewerben, werden zusammengerechnet. Und die hat unser Kollege Kobayashi gewonnen. Er hat die meisten Meter insgesamt in dieser Saison abgelegt. Über 6.000 sind es. Eine genaue Zahl habe ich nicht für euch, aber ist, glaube ich, auch ein schöner Fact, den auch nicht viele wissen, dass es so ein inoffizielles Ranking gibt. Und das hat er sich dann am Ende des Tages geholt. Wer mir noch wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, weil er uns auch den weitesten Sprung gezeigt hat an diesem Wochenende in Planitza, war der Mann aus Planitza,
ja,
Bob Pavlovcic, der im Laufe der Saison wirklich in ja so eine Führungsrolle gemeinsam mit Ante Lanišek auch hineingewachsen ist und ein stabiler Faktor auch geworden ist. Stabilität und die Slowenen haben wir oft hier drüber gesprochen und wir werden auch noch einen ausführlichen Saisonrückblick machen und da werden wir auch noch mal drauf eingehen. Aber er hat auch dieses Wochenende geprägt und hat da wirklich tolle Leistungen gezeigt. Er ist dann auch aufs Stockerl geflogen, was natürlich in seiner Heimat was Tolles ist. Hat noch einen 7. Platz rausgeholt, noch einen 5. Platz. Also ja, Bob Pavlovcic, sehr, sehr starke Leistungen. Er ist einer, der das Ganze auch so geprägt hat. Und wir machen eigentlich am Ende die Hörerfragen, aber eine nehme ich vorne weg, weil die Lea von Markus Eisenbichler Best ist völlig aus dem Häuschen und sagt, was sagt ihr zu den Leistungen von Markus Eisenbichler? Sie findet da kaum noch Worte. Also wir sind ja ein Podcast, Luis, und wenn wir keine Worte finden würden, dann bräuchte man das Ganze hier nicht mehr machen. Deswegen lass uns da schon nochmal drüber sprechen. Du hast es vorhin ja auch schon angedeutet. Markus ist mit einem Innenbandanriss im Knie in diese Wettbewerbe gegangen. Ich hatte mich erst so ein bisschen gewundert, also den zweiten Platz hat er in der Gesamtwertung, der war so gut wie sicher, und bei den Leistungen, die Kamils doch angeboten hat, der ihn noch hätte abfangen können, hätte auch auslassen können, der Eiser, ja, er hätte den zweiten Platz, der ihm unglaublich wichtig ist, ja, hat er mir vor der Saison auch gesagt, als ich ihn getroffen habe, hat er gesagt, hey, Gesamtweltcup spielt für ihn so eine wahnsinnig große Rolle, und dass er da den zweiten Platz geholt hat, ist für ihn, glaube ich, ein extrem großer Erfolg. So ein Granerüd, so wie der gesprungen ist, der war halt nicht zu schlagen, aber Mai, es hätte es nicht gebraucht. Es hat gerade geklingelt an der Tür, aber das muss warten. Und deswegen ist es so, dass ich mich schon gewundert hatte, aber hey, das sind alles Profis und er weiß natürlich, wie es um seinen Körper bestellt ist, ja, und ob er dieses Risiko eingehen kann. Da sind Ärzte mit dabei, da sind Physiotherapeuten mit dabei. Keiner würde sagen, ja, komm, und wenn er sich das Kreuzband reißt, ist egal, Hauptsache er fliegt da noch 3-4 Mal in Planitza, wo es dann letztendlich nur noch um die goldene Ananas in Anführungszeichen geht. Deswegen, klar, wir hatten alle den Schockmoment, als er im Teamspringen landet und sich sofort ans Knie fasst. Und es war ein geiler Sprung. Und wenn er geile Sprünge macht, ist die Reaktion darauf meistens noch geiler als der Sprung selber. Und da kam kaum eine Reaktion, da kam schon ein schmerzverzerrtes Gesicht. Und dann ist es so, dass ich da in dem Moment schon eine Schrecksekunde hatte, aber der Deutsche Skiverband gab kurz darauf Entwarnung und das Wochenende war genial. Sie haben natürlich taktisch das auch wirklich gut gemacht, weil ich glaube, anhand auch der Beeinträchtigung hat man gesagt, ja, dass es in die ganz großen Weiten bis runter zum Auslauf geht, ist wahrscheinlich nicht das Vernünftigste, wenn man da nicht bei 100% ist. Und sie haben es konsequent durchgezogen mit der Coaches Decision zu sagen, wir gehen bei Eisai immer runter. So, und du konntest die Uhr danach stellen, ach, gleich kommt der Eisenbichler, dann wird gleich im Live-Ergebnistableau der FIS wird gleich oben, da läuft dann immer so ein Balken durch, wie so ein News-Ticker. Wenn eine Coaches-Decision gemacht wird, da wusstest du schon, Eisenbichler kommt gleich, also kommt da oben gleich eine Ansage. Und ist voll aufgegangen. Es hat heute im ersten Durchgang nicht ganz geklappt, aber im zweiten hat es dann funktioniert und er hat ein geiles Wochenende hingelegt. Also ist dann am Donnerstag Zweiter geworden, hat mit dem Team gewonnen, war Achter im Wettkampf am Freitag und heute zum Abschluss nochmal ein dritter Platz. Also Lea, du siehst, uns gehen die Worte nicht aus, aber wir sind ähnlich begeistert wie du, wie stabil er sich auch gezeigt hat. Eine extrem runde Saison von Markus Eisenbichler, die sehr gut angefangen hat und sehr gut endet. Und wir haben noch einen Saisonrückblick, da werden wir ihn ausführlich würdigen, weil dieser zweite Platz in der Gesamtwertung sehr, sehr hoch einzuschätzen ist. Und ja, das ein tolles Wochenende von ihm war.
Ja, und selbst wenn uns jetzt keine Worte eingefallen wären, dann hätten wir es einfach so gemacht wie die Stadion-DJs in Planitza und hätten einfach immer die Planitza-Hymne gespielt, weil die wird ja ab 230 Meter eingespielt und es gab ja kaum einen Flug, wo er auch mit dieser Verkürzung nicht über diese Marke hinausgekommen ist. Also allein das spricht ja schon dafür, was er da abgerissen hat. Und sind wir mal ehrlich, es wäre ja nicht der Eisai, wenn nicht auch der Eisai mit angeknackstem Knie beim Skifliegen zum Saisonfinale nochmal volle Kapelle gegeben hätte. Also es hätte auch einfach nicht gepasst. Und unter diesen gegebenen Umständen, und man hat es ja auch an seinen Reaktionen gesehen, wie wichtig und wertvoll ihm das war, kann man da wirklich nur den imaginären Hut vorziehen. Das war wirklich ganz, ganz großer Sport. Schön, dass es so zu Ende gegangen ist. Jetzt möge er sich aber bitte auch die Zeit nehmen und das in Ruhe auskurieren, weil wir stehen vor einer Olympiasaison und da ist er dann hoffentlich wieder 100%ig fit.
Absolut. Und was mir jetzt gerade auffällt, also Lea fehlen die Worte, dann geht es dem Gernot Clement wahrscheinlich genauso und er hat deswegen gesagt, er kann heute nicht drüber sprechen, weil er einfach sprachlos ist über das, was passiert ist und dass den Österreichern wieder die Podestplätze weggeschnappt wurden.
Ja gut, dass du es sagst, ich hätte sonst auch noch reingeworfen. Ja, perfekt.
Wir verstehen uns.
Verstehen uns.
Unbedingt, unbedingt. Genau, dann würde ich sagen, ereignisreiche Tage in Planitzer, die hinter uns liegen, sowohl sportlich als auch vieles, was außerhalb des Sports passiert ist. Luis, wenn du nichts mehr Großes hast, würde ich sagen, wir machen einen Break. Und gehen dann zur Bluebird-Tour, zu den Damen, denn dort gab es sportlich auch jede Menge, was passiert ist und auch große Entscheidungen, die wir gesehen haben. Wir sind zurück bei der Flugshow und wollen jetzt über das Saisonfinale der Damen sprechen, das sogar eigentlich noch packender war als das bei den Herren, wo ja Halvor Egner-Granerud schon lange als Gesamtweltcupsieger feststand, ganz im Gegensatz zu den Damen, denn dort ist wirklich im allerletzten Sprung dann auch noch die Entscheidung um den Gesamtweltcup gefallen und es hätte normal noch einen weiteren Sprung gegeben, der nicht abgehalten werden konnte. Deswegen an Dramatik kaum zu überbieten. Luis, Nervenkrimi um den Gesamtweltcup habe ich so ein bisschen als Arbeitstitel für das gewählt, über das wir jetzt sprechen wollen. Nika Krishna hat mit 21 Jahren erstmals in ihrer Karriere den Gesamtweltcup gewonnen. Knapper hätte es kaum ausfallen können.
Ja, das ist richtig. Also sowohl was das heutige Tagesergebnis angeht, als auch jetzt den Gesamtstand. Sie hat am Ende tatsächlich schmale 9 Punkte Vorsprung gehabt gegenüber der zweitstärksten Springerin, Sarah Takanashi, und nur 11 gegenüber von Marita Kramer, die jetzt auf Platz 3 gelandet ist. Also ein Herzschlagfinale sondergleichen, wie wir es in jetzt 10 Saisons Damen-Weltcup noch nicht erlebt haben. Und ja, weil du es eben gerade schon angesprochen hast, es war nicht nur noch spannender, sondern auch mindestens genauso schade, dass das jetzt so ein bisschen untergegangen ist, weil, sind wir ehrlich, die beiden Fliegen von heute haben das schon wirklich in der Wahrnehmung auch sehr überstrahlt und das wäre jetzt auch der einzige Kritikpunkt, den ich üben würde. Mach doch sowas bitte nicht zeitgleich. Also schon gar nicht, wenn man arbeitet. Ja, ist einerseits doof und zum anderen auch für die Zuschauer, weil das ist das Finale, das hätten noch viel, viel mehr Leute mitbekommen müssen, als es jetzt so der Fall war.
Absolut. Und jetzt war die Ausgangslage so, wir hatten ja letzte Woche auch ausführlich schon drüber gesprochen. Wir befanden uns auf der Bluebird-Tour in Russland. Da waren die erste Station war Nischni Tagil und jetzt war die zweite und letzte Station entsprechend in Tschaikowski, wo wir 2 Einzel-Events und ein Team-Event gesehen haben. Die Ausgangslage war heute Sonntag vor diesem letzten Springen tatsächlich so, dass Sarah Takanashi als Führende in diesen Wettkampf gegangen ist. Dann kam der erste Durchgang und dann hat das Pendel zugunsten von Nika Krishna ausgeschlagen. Der zweite Durchgang musste abgebrochen werden und so steht sie am Ende des Tages als Gesamtweltcup-Siegerin fest. Für sie ein riesiger Triumph. Du hast es bei skispringen.com ja auch schön aufgeschrieben und hast da auch Reaktionen von ihr und ihren Teamkolleginnen aufgefangen. Also lest da gerne rein. Sind wirklich tolle Sachen, die man da lesen kann. Für sie ein absolut vielleicht auch unerwarteter Erfolg, dass es in diesem Jahr schon so weit ist, dass sie da ganz oben steht am Ende einer Saison, die dann doch am Ende des Tages repräsentativ ist.
Ja, jetzt bei 13 Einzelspringen muss man das auf jeden Fall so sagen. Und gerade jetzt dieser heutige Wettkampf war ja sinnbildlich für das, was wir auch schon rausgearbeitet haben. Wir haben gesagt, okay, gerade bei dieser Entscheidung kommt es eben nicht nur darauf an, wer am besten springt, sondern auch, wer seine Nerven am besten im Griff hat. Und wie sie heute die Coolness bewahrt hat und diesen Sprung auf 131,5 Meter gesetzt hat und damit eben 4 Positionen vor Sarah Takanashi lag, die nur auf 126 Meter kam, spricht ja für sich. War sicherlich ein kleiner Vorteil, dass sie in dem Fall die Gejagte war, obwohl es ja vor dem Wochenende noch anders aussah, denn das Trikot der Gesamtführenden ist ja erst im ersten Einzelspringen in Tschaikowski wieder zu Sarah Takanashi gewechselt. Aber auch aus der Situation musste ja erstmal das Bestmögliche machen und wie sie das gemacht hat, wirklich beeindruckend. Und ich habe jetzt nicht nur Reaktionen aufgefangen aus den Pressekonferenzen, aus den TV-Bildern, sondern ich habe auch mit Bekannten und Freunden in Slowenien schon hin und her getextet. Wir haben bei der Weltmeisterschaft ja schon über Volksheldin Ema Klinec gesprochen, die witzigerweise ja auch für den gleichen Verein springt wie Nika Krishna. Was da jetzt los ist, also das kann man sich gar nicht ausmalen. Also die müssen sich schon sehr im Zaum halten.
Absolut. Und absolut verdient. Und wer am Ende dann da oben steht, hat es gewonnen. Lass uns kurz über Sarah Takanashi sprechen. Wir haben ja in der letzten Folge in Bezug auf Marita Kramer, über die wir gleich noch ausführlicher sprechen, das Wort unvollendet in den Mund genommen. Also für Sarah Takanashi, die so erfolgreich ist und die so unglaubliche Statistiken aufzuweisen hat, ist es dann, obwohl es ein extrem erfolgreicher Winter war, aber doch eine bittere Geschichte. Sie hat wieder diesen Malus der Großereignisse, dass sie dort nicht ganz oben auf dem Treppchen steht. Den hat sie nicht brechen können. Sie geht in den allerletzten Wettbewerb als Führende, gewinnt es am Ende wieder nicht um 9 Punkte, ist dann trotz einer extrem starken sportlichen Saison, aber glaube ich, vom Kopf her nicht einfach für sie, oder?
Hätte ich jetzt auch gedacht, aber nachdem ich heute an der Pressekonferenz teilgenommen habe, wie die ganze Saison und auch über die Blue Bear Tour hinweg, war ich jetzt schon überrascht, wie locker sie das doch gesehen hat. Also sie hat halt gesagt, ja, die Konkurrenz war halt auch stark und wenn man dann halt scheitert und wenn es auch nur so knapp ist, dann muss man eben damit leben, aber sie ist dennoch sehr zufrieden mit dieser Saison. Sie hätte wahrscheinlich vorher auch nicht gedacht, dass sie so nah dran sein würde, weil wenn wir ehrlich sind, also gerade die letzten beiden Saisons waren jetzt nicht so wirklich das gelbe Ei, vom Ei für sie, dann ist das völlig okay. Und wir haben ja in der letzten Folge auch noch diesen Rekord von Janne Ahonen angesprochen, den sie vermutlich brechen würde. Den hat sie ja dann auch gebrochen. Von dem her, ja, eine erfolgreiche Saison. Und wenn sie selber auch sagt, sie ist damit zufrieden, dann ist es so. Und man muss sich dann leider Gottes auch keine Gedanken drüber machen. Ja, was wäre jetzt gewesen, wenn wir noch einen zweiten Durchgang gehabt hätten? War so nicht. Sie hat sich damit arrangiert, aber sich in dieser Saison wirklich eindrucksvoll zurückgemeldet.
Ja, Luis, jetzt muss ich ganz kurz dich auf das Flugshow-Protokoll hinweisen und auf unser internes Reglement. In der Flugshow werden keine Rekorde gebrochen, da werden Rekorde weggeschnappt.
Ach so, ja, richtig.
Also ich habe Verständnis dafür, dass du müde bist, aber jetzt reiß dich bitte für die letzten Minuten nochmal zusammen. Okay?
Ja, mache ich.
Gut, ich danke dir. Okay, überrascht mich jetzt, also ich habe auch aus beruflichen Gründen da leider nicht teilnehmen können an der Pressekonferenz. Du machst es ja immer für uns sehr, sehr zuverlässig und wunderbar. Finde ich cool, dass sie das so sportlich nimmt und da dann scheinbar doch zufrieden rausgeht aus der Saison. Ich glaube, sie hat jetzt auch schon Bock auf Heimat. Sie war nicht ganz so lang, glaube ich, wie die Herren in Europa, aber irgendwann reicht es dann, glaube ich, auch. Und auch sie kann mit einem guten Gefühl in die Olympiasaison gehen. Ja, und jetzt müssen wir über unseren Bluebird sprechen. Also was Marita Kramer in dieser Saison insgesamt, wir werden auch für die Damen einen gesonderten Rückblick machen. Da wird es, glaube ich, extrem großes Thema sein. Aber also was sie auf der Bluebird-Tour abgerissen hat, findet man ja kaum Superlative dafür. Also sie hat die Springen alle gewonnen. Irre, wirklich alle. Ja, inklusive Team-Event, das Österreich dann auch noch gewonnen hat. 5 in a row musst du erstmal so hinkriegen. Und hat heute sich auch noch in die Geschichtsbücher eingetragen. Und hätte ja, wenn es einen zweiten Durchgang noch gegeben hätte und die Konstellationen günstig gewesen wären, den Gesamtweltcup gewonnen. Also ich gönne das Nika Krishna von Herzen und sie hat es auch verdient. Aber wenn ich die Leistungen sehe, war für mich die beste Skispringerin dieser Saison Marita Kramer aus Österreich.
Ja, und ich meine, allein die Siegesstatistik spricht ja auch genau dafür. Also sie hat 7 dieser 13 Springen gewonnen und wird am Ende trotzdem nicht Gesamtweltcup-Siegerin. Also da kann man mal sehen, wie paranoid das manchmal sein kann. Du hast es schon gesagt, es hat nicht viel gefehlt. Also Nika Krishna hätte nur 2 Plätze weiter hinten sein müssen und Sarah Takanashi nur einen. Ja, also auch in absoluten Punkten hätte jetzt nicht viel gefehlt. Also da sprechen wir von jeweils ungefähr 2,5 Punkten, was in etwa 1,5 Meter sind, was jetzt auf einer Großschanze wirklich nicht viel ist. Aber es war nicht so. Und nichtsdestotrotz, man muss einfach sagen, dieser erste Sprung, den sie heute abgeliefert hat, also jetzt tatsächlich anders als bei den Herrschaften Geiger und Eisenbichler, über die wir gesprochen haben, wusste ich jetzt nach diesem Flug auf 146,5 Metern wirklich nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll, weil der war perfekt von oben bis unten, und vor allem, wie sie ihn dann noch reinstellt, vor allem vor dem Hintergrund, dass sie ja nicht die allersicherste Athletin ist, was das Landen angeht. Einfach nur brutal. Und Geschichtsbücher, die du angesprochen hast, war es deshalb, weil das der weiteste Sprung einer Skispringerin auf einer Großschanze in einem offiziellen Wettkampf überhaupt war. Also auf der ganzen Welt, in der ganzen Geschichte. Tja, also allein dafür habe ich dann so gedacht, okay, hätte man ihr vielleicht doch nochmal irgendwie die Kristallkugel unterjubeln können. Aber auch da, wie bei Sarah Takanashi, hat es mich überrascht, sie ist tatsächlich sehr zufrieden mit dem, was sie geleistet hat und trauert diesem möglichen Gesamtweltcup-Sieg kein Deut hinterher. Ich, ja, völlig faszinierend, völlig begeistert.
Absolut. 146,5 Meter. Das können wir in die Bücher schreiben, Luis.
6,5 Meter über Hillsize. Sechseinhalb.
6,5 über Hillsize. Und wer ihn noch nicht gesehen hat, schaut sich das bitte an. Ich glaube, sie hat diese Schanze ausgesprungen. Also geht ja eigentlich nicht wirklich weiter, oder?
Nee. Und vor allem, wenn man bedenkt, aus was für einer niedrigen Anfahrtsluke an diesem Wochenende auch angefahren wurde, aufgrund des starken Aufwindes eben. Also sie ist den Sprung aus Gate 11 gesprungen. Da ist sie nicht mehr viel Platz nach unten. Tja, ich habe, ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll.
Dir fehlen die Worte, aber nicht,
Ja.
dass ich jetzt hier alleine weitermache. Ja, ich brauche dich gleich noch.
Ich sammle mich, ja.
Sehr gut. Was natürlich auch sinnbildlich für die Dominanz steht, sind die Abstände, die sie uns da auch hinlegt. Also sie bringt auf eine Normalschanze 23,3 Punkte zwischen sich und Sarah Takanashi, die da Zweite wurde. Boah, das ist auf einer Normalschanze extrem. Also es sind Abstände, die wir manchmal bei oder oft, sehr oft bei Skifliegen nicht sehen, nach zwei Durchgängen. Und sie knallt dir das auf eine Normalschanze hin. Heute mit diesem historischen Sprung, von dem wir geredet haben, sind es 16 Punkte, die sie zwischen sich und Silje Opseth, die Zweite wurde, gelegt hat, nach nur einem Durchgang. Also hochgerechnet, so wie die in Form war, hätte die da 30 Punkte zwischen sich und die Konkurrenz gelegt. Und du hast die Bilanz angesprochen, absolut beeindruckend. Aber sie hat halt wirklich Riesenpech gehabt mit Corona und allem, was war, dass sie einige Wettbewerbe auslassen musste. Wenn sie die gesprungen wäre, müssten wir jetzt nicht über die große Kugel sprechen, weil es sind am Ende 11 lächerliche Punkte, die sie, du hast die Konstellation erklärt, heute ja sogar noch hätte rausholen können. Und dann wäre es wahrscheinlich der größte Gesamtweltcup-Erfolg der Geschichte des Skispringens gewesen, mit prozentual so wenigen Wettbewerben, die man absolviert, den Titel zu holen, wäre, glaube ich, für immer in den Geschichtsbüchern gestanden. Sie hat sich trotzdem wirklich verewigt. Sie hat eine überragende Saison hingelegt. Sie hat uns echt begeistert. Nicht nur mit ihrem Springen, auch mit ihrer Art, mit Rückschlägen umzugehen. Man denke an die WM zurück, als sie da auf einem ganz bitteren vierten Platz gelandet ist, nach einer echt, ja, komischen Entscheidung. Wir haben oft und viel darüber gesprochen, wie sportlich sie das hingenommen hat. Sie ist so jung, aber so cool und abgeklärt. Absoluten Respekt. Ich freue mich drauf, auf das, was von ihr da noch kommen wird. Und ich glaube, Louis, wenn man das sieht, da wird noch einiges kommen.
Ja, aber hundertprozentig. Also, man benutzt ja oft diesen Terminus Versprechen für die Zukunft. Das wird ihr eigentlich schon gar nicht mehr gerecht, weil sie ist de facto die Gegenwart und alle diese Einflüsse, die dafür gesorgt haben, dass es eben nicht gereicht hat, hast du ja gerade schon dargestellt. Diese Reife, diese charakterliche Reife und sich heute vor allem auch noch für die Kontrahentinnen mitzufreuen, das spricht einfach für sie. Und du hast es auch schon gesagt, wir werden nochmal einen Rückblick machen zu den Damen und werden sie da auch nochmal würdigen. Und bevor wir das jetzt noch vergessen, wir wollten ja auch nochmal bei den Damen über die Jury sprechen.
Ja,
darum,
sehr gut, ja.
Darum würde ich wiederum sagen, dass die einen sehr guten Job gemacht haben, weil sie nämlich am Samstag, als das Teamspringen ja auch abgesagt werden musste, frühzeitig eingesehen haben, dass es nichts wird. Also bei denen ist kein einziger Vorspringer auch nur die Schanze runtergegangen, bevor dieser Wettbewerb abgesagt wurde. Da schon mal allergrößten Respekt. Bisschen seltsam fand ich es dann wiederum, dass nicht die Renndirektorin Chika Yoshida die Entscheidung erklärt hat, sondern ihr Assistent Miran Tepisch. Wird sicherlich auch unsere österreichischen Freunde besonders gefreut haben. aber ja, ansonsten gut gehandelt, richtig eingegriffen, auch genauso wie heute. Und die sind ja nun wirklich nicht zu beneiden, wenn sie da eine Springerin haben wie Marita Kramer, die allen anderen um die Ohren fliegt. Ist es auch nicht einfach, die Anlaufwahl richtig zu treffen. Aber gerade dafür fand ich diesen Großschanzenwettbewerb jetzt am Sonntag gut. Also der ist jetzt nicht nur dahin geplätschert, sondern es gab auch abseits davon, obwohl der Anlauf so niedrig war, echt einige schöne Sprünge. Wir haben auch Landesrekorde sogar gesehen, ja, von Josephine Panier beispielsweise im Training. Von daher wirklich in dem Fall Kompliment an die Jury, auch weil wir es ja von uns nicht so oft zu hören bekommt.
Das ist richtig und schön, dass du es dann noch erwähnt hast. Bei einer Entscheidung steht Marita Kramer aber ganz oben. Nicht nur die Bluebird Tour, sondern auch die Nationenwertung hat Österreich gewonnen. Die war ja auch noch ein bisschen vakant zwischen Österreich und Slowenien. Man hat es, da hast du mich auch wunderbar aufgeklärt, einerseits über die Einzelspringen, weil es eben nicht nur Marita Kramer war, die ein gutes Wochenende hatte, auch eine Daniela Iraschke-Stolz, eine Chiara Hölzel, haben da natürlich ihren Teil dazu beigetragen. Und zusätzlich, man hat es dann im Endeffekt auch zementiert in Teamspringen, dass man eben ausgerechnet vor jenen Slowenien gewonnen hat. Und dann, wenn wir ein Gesamtmannschaftsbild zeichnen, natürlich auch eine verdiente österreichische Damencrew da ganz oben heute im Team springen und dann auch in der Nationenwertung haben. Sophie Sorschak war noch Teil der österreichischen Mannschaft, die dann heute entsprechend gewonnen hat. Ich denke, Luis, kannst du dich noch erinnern? Wir hatten mal einen Österreicher bei uns im Podcast. Weißt du noch? Das ist schon ein Zeitalter her, ja. Aber da war mal was. Und wenn wir den vielleicht wieder finden bis zu unserem Rückblick, dann könnten wir da doch nochmal genauer drauf eingehen. Wäre eine ganz gute Idee, oder?
Fänd ich ganz spannend. Also ich meine, Themen in dem Segment gäbe es genug. Also ne, Daniela Iraschke-Stolz, viermal in dieser Saison Vierte, aber ohne Podest. Müssen wir schon eine kleine Träne verdrücken, weil sie jetzt sich auf alle Fälle verdient gehabt. Und Sophie Sorschak, auch eine irre Statistik. Sie hat in ihrer noch jungen Karriere an genau zwei Teamspringen teilgenommen. Das eine war heute, erster Platz. Und das andere war bei der WM in Oberstdorf, auch erster Platz. Gute Quote, würde ich meinen.
Absolut. Die könnt jetzt guten Gewissens aufhören und sagen, ja, das lassen wir.
Ja, aber auch die hat ihre beste Zeit noch vor sich. Auch sie ja eine, die in dieser Saison echt für Furore gesorgt hat. Und von der können wir uns noch einiges erwarten in Zukunft.
Absolut. War natürlich auch nicht ganz ernst gemeint. Erfreulicher Abschluss für die deutschen Damen, die tatsächlich es im Teamwettbewerb auch auf den dritten Platz dann geschafft haben heute. Ja, in den Einzelwettbewerben, ja, so im Endeffekt wie immer, also man könnte mehr oder weniger viele Ergebnisse aus dieser Saison übereinander legen. Und der 9. Platz in der Gesamtwertung für Katharina Althaus, gefühlt war sie da immer. Also ich glaube, ich habe hier 9. Platz und Katharina Althaus sehr, sehr oft in meiner Funktion als Moderator der Flugshow gesagt. Ja, wir kommen natürlich auch hier noch zum ausführlichen Fazit, wenn wir unseren Saisonrückblick machen. Aber ich glaube, man hat es auch anhand der Emotionen und Reaktionen gesehen. dieser dritte Platz im Team, der hat schon noch mal gut getan.
Ja, es war fast eine Erlösung, kann man sagen, weil, wenn man mal ehrlich ist, sie sind die ganze Saison über ihren Ansprüchen hinterhergesprungen und dass es dann in diesem Teamspringen auch ziemlich unerwartet, muss man dazu sagen, aufgeht, wo man auch wusste, okay, es kommt jetzt auf diesen einen Durchgang drauf an und da bringen es alle vier zusammen. Wirklich, wirklich schön. Und ja, für unseren scheidenden Bundestrainer Andreas Bauer nochmal ein toller Abschluss. Und der war für mich heute auch rein optisch gesehen ja so ein bisschen der Star des Tages. Ja, pinke Gesichtsmaske, Schminke auf dem Gesicht und dann noch Zöpfchen und ein Stirnband noch. Also das war wirklich großes Highlight. Hat mich so ein bisschen erinnert an diese Motto-Tage, die man ja beim Abitur immer hat.
Oh je, es ist bei mir so lange her, Luis, da weiß ich nicht mehr viel davon. Norwegen holt den dritten Platz in der Nationenwertung. Japan wird Vierter, das deutsche Team auf dem fünften Platz, doch ja, relativ weit weg von der ganz großen Musik da vorne. Ich glaube, mit neuem Bundestrainer werden wir schauen, was da für eine Dynamik jetzt reinkommt. Aber wir machen noch einen gesonderten Rückblick und da werden wir das in deiner Person dann auch nochmal genauer durchanalysieren. So, Luis, wenn du jetzt nichts mehr hast zum Bluebird-Wochenende in Tschaikowski, würde ich sagen, haben wir noch die Hörerfragen und den Adler der Woche, den wir noch küren. Fangen wir mit dem Adler der Woche an. Den hätten wir eigentlich vorhin schon platzieren können, aber wir haben gesagt, okay, wir nehmen es hinten raus jetzt nochmal, weil es so ein extrem starkes Statement war und ja, bauen das hier mit ein und dann hören wir jetzt kurz Musik.
Show präsentiert den Adler des Wochenendes.
Luis, unser Adler der Woche ist keiner, der gesprungen ist, aber einer, der eine ganz, ganz mutige Entscheidung getroffen hat.
Ja, und außergewöhnliche Umstände erfordern in dem Fall außergewöhnliche Maßnahmen. Also zum ersten Mal küren wir tatsächlich einen Nichtspringer oder in dem Fall einen ehemaligen Springer, nämlich Herrenbundestrainer Stefan Horngacher. Wir haben jetzt vorher nicht so wahnsinnig lange überlegt, wer es denn macht schlussendlich, waren uns aber dann wiederum schnell einig und haben gesagt, also dieses Statement und zu sagen, ich schütze meine eigenen Springer in dem Fall ein bisschen vor der Natur, aber auch in großen Teilen vor der Jury, hat uns größtmöglichen Respekt abgenötigt und für uns gab es in dem Fall keine andere Wahl als ihn. Er ist da wirklich mit sehr gutem Beispiel vorangegangen, auch ohne, dass er es darauf angelegt hat, sich da jetzt groß in Szene zu setzen, was ich sehr, sehr angenehm finde. Aber ja, nochmal sei es gesagt, von ihm wirklich schönes Zeichen. Auf der anderen Seite wiederum, schade, dass es sowas erst gebraucht hat. War unnötig.
Absolut. Also, Adler der Woche, Stefan Horngacher. Eisei hat gesagt, der hat richtig Eier gezeigt, der Steff. Hat ihm sehr gut gefallen. So, dann nehmen wir noch die Hörerfragen, die ihr uns dankenswerterweise wieder zugeschickt habt. Ihr erreicht uns bei Facebook, Twitter, Instagram. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, Kommentare habt, kontaktiert uns. Wir bauen das immer sehr, sehr gerne am Ende unserer Sendungen mit ein, bei Bedarf auch mal zwischendrin. Christoph 2198, wann wird der Weltrekord wieder gebrochen, nachdem es die letzten Jahre nie über die 250 Meter ging? Also wir waren mit Bo Pavlovčić nicht so weit weg heute mit 249,5 Meter. Luis, wann wird er denn gebrochen?
Ja, also wenn ich das jetzt prognostizieren könnte, könnte ich eine gute Stange Geld verdienen. Ja. Na, fangen wir mal so an. Ich glaube, dass die Wahrnehmung so ein bisschen täuscht, weil wir haben jetzt in den letzten beiden Saisons keinen Vikersund gehabt, keinen Schieflingen Vikersund. Haut schon mal ein bisschen rein. Und dann hatten wir 2020 nur die Skiflug-WM in Planica. Und das sind eben die beiden einzigen Schanzen, wo es überhaupt über 250 Meter hinaus geht. Und ich sag mal 2019, der Flug von Ryoyo Kobayashi, also ich war vor Ort, da waren wir uns schon fast sicher, dass das Weltrekord war, soweit wie er unten war. Also dementsprechend halte ich das für jederzeit möglich, wie gesagt, eben auf diesen beiden Schanzen. Aber ich finde es irgendwo auch gut, dass die FIS schon vor geraumer Zeit gesagt hat, also eine Weitenjagd werden wir auf keinen Fall eingehen. Es steht die Sicherheit der Athleten in dem Fall tatsächlich an erster Stelle, nicht wie am Samstag. Und von daher es ist nicht das Ansinnen, nach Weltrekorden zu streben, sondern man möchte lieber so Wettkämpfe haben wie jetzt am Sonntag, dass sich alles so zwischen K-Punkt und hoffentlich in den meisten Fällen Hillsize sammelt und dann ist das auch ein gutes Skifliegen.
Absolut, kann ich dir zustimmen. Nils 0810, was haltet ihr von so Wertungen wie Planitzer 7 oder Willingen 5? Darf ich vielleicht kurz darauf antworten? Ich finde es gut, weil es zusätzliches Preisgeld für die Athleten gibt.
In der Hinsicht würde ich sagen, ja, habe ich keinen Kummer mit. Auf der anderen Seite, für mich hat das so was Künstliches. Ja? Also ist irgendwie, ja, man macht es jetzt halt, dass man sich auch als Veranstalter nochmal so ein bisschen profilieren kann und sich so ein bisschen herausheben kann. Aber sind wir doch mal ehrlich, also gegen eine Raw Air bei den Herren und bei den Damen oder eine Bluebird bei den Damen hat das Ding sowieso keine Chance und gegen eine Vierschanzentournee erst recht nicht. Also ich bräuchte es jetzt nicht zwingend. Und dieses Thema Preisgeld hatten wir in der Saison ja auch das ein oder andere Mal. Meinetwegen können sie das für solche Spezialwertungen machen, ja. Aber dann lasst doch bitte das Preisgeld bei den Qualifikationen weg. Vor allem, wenn es nur 50 Teilnehmer hat. Also das braucht wirklich kein Mensch.
Okay, aber das steht auf einem anderen Blatt und ich glaube, man hat auch nicht den Anspruch, dass man sagt, oh, wir führen hier Sonderwertungen ein und versuchen mit der Tournee zu konkurrieren. Also letztlich ist es ein schönes Bonbon für die Athleten, weil man entsprechend zusätzliches Preisgeld dadurch gewinnen kann. Könnte man natürlich auch anders verteilen, aber es kommt ja meistens sehr, sehr oft vom Veranstalter selbst und nicht von der FIS, was dort an extra Prämie ausgeschüttet wird. Also gibt's meiner Meinung nach da kein Grund zu sagen, dass sowas weg muss. Also im Skispringen gibt es jetzt natürlich gutes Geld zu verdienen, aber gibt andere Sportarten, da gibt es viel, viel, viel mehr Geld zu verdienen und da muss nicht viel, viel mehr Leistung gezeigt werden. Deswegen finde ich das nur gerechtfertigt, wenn es da tatsächlich ein bisschen zusätzliche Kohle gibt. So, Date 1896, gibt es für euch Flugstile, wo ihr manchmal echt Angst um den Springer habt? Zum Beispiel Domen Preutz.
Also Date, erstmal Respekt an dich, was du für Fragen stellst immer. Ja. Ganz großes Tennis auf jeden Fall. Das sind Fragen, auf die man so spontan gar nicht antworten kann, finde ich. Also Angst habe ich Gott sei Dank bei keinem Springer. Also sonst wäre es irgendwie auch schlecht, jetzt gerade beim Skifliegen.
Mir fällt was ein, Luis.
Ja, okay, dann sag du mal.
Aber jetzt nicht diese Saison, sondern letzte Saison. Boah, da habe ich bei Markus Eisenbichler öfter mal kurz gezuckt nach dem Absprung. Es war die Phase, als es überhaupt nicht lief und Eisai mit seinem Temperament dann Dinge erzwingen wollte. Und da wirklich manchmal nach dem Absprung echt brachial rausgegangen ist und oben immer diesen Wackler drinnen hatte. Mhm. Und der war mal stärker ausgeprägt, mal weniger ausgeprägt. Und wenn er stärker ausgeprägt war, musste ich immer kurz so, oh, hoffentlich geht das gut.
Ja, verstehe, was du meinst. Ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also heute gab es zwei Situationen, die ich ein bisschen brenzlig fand. Das war einmal Michael Halberg im zweiten Durchgang, diese ganz seltsame Landung. Und auch der Flug schon. Ja. Und dann hatten wir, ich weiß jetzt nicht, ob es heute oder gestern war, Ende der Saison, man kommt schnell mal durcheinander, Yukiya Sato, der hatte auch so eine abenteuerliche Landung hingelegt, wo ich ihn eigentlich schon halb auf dem Hosenboden gesehen habe. Und bei den Damen fällt mir jetzt gerade noch ein, also eine Landung, bei der ich immer so ein bisschen ungutes Bauchgefühl bekomme, ist Urša Bogatay. Die kommt immer aus extrem hohen Luftstand herunter und rudert dann immer so ganz seltsam mit den Armen, also ja, und kriegt zu Recht halt auch leider Gottes schlechte Noten, aber das ja, ist tatsächlich kein Augenschmaus, aber ja, wie gesagt, also Angst habe ich zum Glück um die seltensten Springerinnen und Springer.
Mhm. Dante hat noch eine Frage hinterher geschickt. Hätten Springer wie Larinto, Harponen oder Gangnes ohne die vielen Verletzungen mehr erreicht? Also Verletzungen im Sport sind natürlich nie dienlich und alle drei Namen, die du in den Raum gestellt hast, haben ja gezeigt, was sie tatsächlich können. Deswegen, also ich meine, wir können jetzt nicht sagen, ja, definitiv hätten sie mehr erreicht, aber wir können auch nicht sagen, nee, sie hätten nicht mehr erreicht. Ich glaube, das ist ein bisschen auch eine spekulative Frage. Hätte so und so ausgehen können, aber ja, wenn dich Verletzungen beeinträchtigen in deiner Karriere, ist die Tendenz eher in die Richtung gehen, dass natürlich noch hätte mehr kommen können.
Ja, und wir, man muss auch dazu sagen, das sind jetzt echt Extrembeispiele. Also Larinto mindestens 2 Kreuzbandrisse, Harponen mindestens 3, Gangnes glaube ich auch. Also das ist schon ziemlich, ziemlich schwierig. Also die mussten ja alle 3 im Grunde genommen aufgrund der Folgeschäden dann ihre Karrieren beenden. Aber wenn wir bedenken, Gangnes war in seiner besten Saison Gesamtweltcup Dritter und da auch nicht weit weg von der Spitze, ist jetzt nicht so mutig zu sagen, okay, da wäre sicherlich noch was gekommen. Larinto hat leider nie den ganz großen Erfolg gehabt. Also auch da würde ich sagen, ja, Harponen, großartiger Skiflieger vor allem. Ob der es dann mit der Konstanz auch hinbekommen hätte, schwierig, aber ja klar, also ich hätte mir schon vorstellen können, dass die ohne die Verletzung sicherlich nochmal ein ganz anderes Level erreicht hätten, ja.
Genau, also sind wir uns einig, denke ich, final klären können wir diese Frage nicht. Dann eine allerletzte Hörerfrage von Tobias R. Er fragt, wird Gernot Clement jemals wieder in der Flugshow zu hören sein?
Auch da ist es wie mit dem Weltrekord, wenn ich das wüsste. Ich weiß ja auch nicht, keine Ahnung. Ja. Ja. Also, wenn ihr irgendeine Spur zu ihm habt, meldet euch an die nächste Polizeidienststelle. Sie sind für jeden Hinweis dankbar.
Absolut. Du, weißt du was, Luis? Ich schnapp mir jetzt die Gerti, unseren Flugshow-Hund. Und wir wohnen ja an der Grenze zu Österreich. Wir gehen jetzt rüber und wir suchen einfach, oder?
Kommt ihr da ohne Auflagen irgendwie rein? Da ist doch Quarantänegebiet, oder nicht?
Naja, es ist von höchster Priorität.
Okay.
Ja, und ja,
dann mach das doch.
Vielleicht mal Gernot Clement und ein Thesenpapier, in dem wir wirklich die Thesen aufschreiben, warum wir diesen Mann suchen, wäre doch stimmig und würde zusammenpassen, oder?
Ja, schon. Wobei, ich spoilere jetzt mal was. Also eine Sache von letzter Folge müssen wir noch auflösen. Da hatten wir beiden ja getippt, wer den Gesamtweltcup-Sieg holt bei den Damen.
Ich hatte gehofft, du hast es vergessen. Glückwunsch, nee. Luis, hast du gut gemacht.
Naja, ich geißel mich dann prompt wieder selbst in der nächsten Aussage, weil ich mir nochmal unsere Saisonvorschau angehört habe. Und da spoilere ich für die nächste Woche. Da waren dann so Aussagen dabei wie, Zitat Tobias Ruf, sehr gute Tipps, Luis, spricht für deinen Sachverstand, oder Zitat Gernot Clement, das zeigt ganz einfach, was für unfassbare Experten ihr seid. Das bezog sich in dem Fall darauf, dass wir 3 sowohl den Gesamtweltcupsieger als auch den Nationencupsieger bei den Herren gleich hatten. Und man kann jetzt schon sagen, also wir haben grandios daneben gelegen. Das war, also, ja, ein Clement, wie er im Buche steht.
Oh, okay. Wir haben den Clement gemacht. Luis, dann würde ich sagen, ist das der kleine Cliffhanger für die Rückblicke, die wir euch dann auch noch servieren werden. Und die werden in den kommenden Tagen werden die erscheinen. Wir machen es nicht zusammen, weil wir über beide Geschlechter entsprechend viel sprechen wollen. Das heißt, wir werden entweder mit den Damen oder den Herren anfangen. Das müssen wir redaktionsintern klären, wenn wir die Redaktion mal wieder vollständig zusammen haben.
Ja.
Sie wird wieder vollständig sein, macht euch keine Sorgen. Gernot hat viel um die Ohren, aber coole, positive berufliche Entwicklung. Dazu wird er uns dann nächste Woche auch noch mehr erklären, wenn es dann den ersten von 2 Rückblicken gibt. Ja, und Luis, dann machen wir die Saison zu. Die Flugshow fliegt natürlich auch nach der Saison und nach den Rückblicken noch weiter. Wir haben schon einige Ideen, was wir euch servieren werden. Dazu dann aber in den nächsten Ausgaben mehr. Und vielen Dank, Luis. Jetzt ist die Saison vorbei. Und ja, dann 5 Uhr war, glaube ich, heute das Team-Event, richtig, der Damen?
Ja, 5 Uhr. Ja,
5 Uhr. Gut. Ja. Dann, Luis, gebe ich dir mit auf den Weg. Schlaf, solange es geht, dass du wieder fit bist zum Saisonrückblick, und du darfst, wenn du noch ein bisschen Kraft hast, auch unsere Hörerinnen und Hörer verabschieden.
Ja, sehr gerne, und ich hoffe, man hat es mir nicht allzu sehr angemerkt. Also wenn einige Ausfallerscheinungen dabei waren, entschuldigt das bitte, so ist das halt. Normalerweise säße ich jetzt ja entweder in Slowenien oder in Russland bei einem Kaltgetränk und würde die Saison ausklingen lassen, wie sie es gehört. Es war jetzt ein bisschen anders, aber ich denke mal, ich kann auch für uns alle sprechen. Es hat großen Spaß gemacht, gerade die Saison mit euch. War wirklich cool. Die Flugshow, unser Skisprung-Stammtisch, gehörte zu jeder gelungenen Woche mit dazu und so wird es jetzt auch die nächste Woche auf jeden Fall noch sein. Und in dem Zusammenhang noch der Hinweis, es wird natürlich auch wieder ein Fragetool geben zu den Rückblicken. Deswegen danke an euch, dass ihr uns in dieser Folge konsequent nur Sachen zu diesem Wochenende gefragt habt. Und ja, damit soll es das auch gewesen sein. Wir hoffen, euch hat das Saisonfinale Spaß gemacht. Wir hoffen auch, dass euch diese Folge so gut gefallen hat. Wünschen euch eine schöne Woche und hören uns dann schon in der nächsten wieder. Und bis dahin, fliegt's, soweit's geht. Macht's gut. Ciao, ciao.